Hallo, hier ist Ralf Nolden und ihr hört Radio Tux.
Der April ist schon wieder zur Hälfte vorbei, wir haben gerade Ostern und ihr hört nun die zweite Sendung von Radio Tux. Bevor die erste Sendung von Radio Tux gestartet war, hatten Ingo und ich ein paar Witze gemacht über die Einschaltquoten. Scherzhaft sagte ich zu ihm, was machen wir eigentlich, wenn wir in der ersten Sendung 1500 Hörer haben? Gerechnet hatten wir nämlich so mit ca. 500 Hörern. Und mein Scherz sollte bald Realität werden, denn in der ersten Woche, naja, wir hatten über 2000 Hörer und insgesamt kamen wir bei der ersten Sendung bis heute auf über 2500 Hörer. Nachdem sich die erste Freude über die Massen an Hörern gelegt hat, wurden uns die Probleme bewusst. Radio Tux liegt nämlich auf einem PureTech-Account, der uns für MP3s und WeMedia-Files nur 6 GB Traffic pro Monat zur Verfügung stellt. Freundlicherweise nahm uns Fliesenwulf in Berlin für kurze Zeit bei sich auf, sodass wir die insgesamt 12 GB Traffic der ersten beiden Wochen gut überstehen konnten. Auch die zweite Sendung scheint erstmal gesichert zu sein. Ich werde mich in den nächsten Wochen nur nach einem Sponsoren umsehen, der uns 100 bis 200 MB Webspace mit ausreichend Traffic zur Verfügung stellt. Sollte jemand diese Sendung hören und Lust haben, uns damit zu sponsern, würden wir uns über eine Mail ungemein freuen. Doch nun erst einmal zum heutigen Programm. Wir haben, wie angekündigt, zwei Interviews für euch. Dann stellen wir euch die Programme Samba und Opera vor. Und für die Freizeit haben wir das Spiel Heroes of Might and Magic 3 einmal unter die Lupe genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt die Fortsetzung meines CeBIT-Interviews mit Chris Schläger, diesmal zum Thema KDE. Was ist Ihre Aufgabe bei KDE?
Ja, so richtige Aufgabenverteilung bei KDE gibt es eigentlich nicht. Wenn ich Zeit habe und Lust habe, arbeite ich an dem KDE System Guard. Ich habe früher einiges an den Libraries getan. Leider habe ich dazu wenig Zeit. KDE Libraries ist ein sehr heftiges Thema. Insbesondere muss man halt dauerhaft am Ball bleiben und das erlaubt mir im Moment mein Job nicht. Wenn man einen Fehler einbaut, sollte man gucken, dass man den zügigst wieder ausbaut. Da habe ich leider nicht immer die Zeit zu, deshalb bleibe ich von den Libraries weitestgehend weg und beschränke mich auf Applikationsentwicklung. Im Hintergrund mache ich noch einiges an politischen Dingen, wie zum Beispiel die Gründung der KDE League, Kontaktpflege zu den Firmen. Da überschneidet sich das natürlich auch ein wenig mit meinem Job bei SUSE.
KDE 2.1 ist gerade erschienen. Was ist Ihre Lieblingsanwendung unter KDE 2.1?
Ja, als KDE-Entwickler benutzt man erstaunlich wenig KDE-Applikationen, weil in der Regel hat man ein einigermaßen kaputtes CVS-Snapshot-System laufen, das manchmal nicht so richtig will. Das heißt, man kann eigentlich keine Mission-Critical-Applikationen verwenden. Zum Beispiel verwende ich immer noch Mutt als Mail-Tool, weil, naja, wenn man KMail benutzen muss, um ständig seine Mails zu fragen und hat eine kaputte KDE-Version, dann ist das eher negativ. Deshalb, ja, Conqueror ist wohl mit Sicherheit die Applikation, die ich am häufigsten nutze.
Was wird sich an KDE nach der Version 2.1 noch Größeres verändern?
Oh, wir haben noch sehr, sehr viel vor. Wir haben gerade gemerkt, dass nach der 2.0 Release ein enormer Schub an Entwicklern ins Projekt gekommen ist. Wir haben derzeit über 440 CVS-Accounts, also Leute, die selber Änderungen am CVS-Archiv machen dürfen. Die haben natürlich sehr viele neue Ideen auch mitgebracht, arbeiten daran und wir haben Dinge wie das Drucken angegangen. Es wird eine neue Druckinfrastruktur geben. Im Wesentlichen sind das Anbindungen an vorhandene Systeme wie LPR und CAPS mit deutlich mehr Benutzerkomfort. Dann im Bereich Arts, Audio und Video, Echtzeitverarbeitung wird sich eine Menge tun und naja, an allen Ecken und Enden neue Features, bessere Usability, also da kann man eine ganze Menge erwarten.
Bei so vielen Projekten, die noch anstehen, braucht man sicherlich auch noch viele neue Entwickler. Wie kann man sich als Laie an KDE, bei KDE beteiligen? Was wird noch dringend gebraucht?
Ja, brauchen können wir eigentlich immer alles. Allerdings stellen sich die Leute das KDE-Projekt meist als Gruppe von einigen Hackern vor, was leider an der Wirklichkeit meist vorbeigeht. KDE, wenn man es anguckt, sieht sehr, sehr professionell aus mittlerweile. Gerade im Bereich Dokumentation und auch im künstlerischen Bereich haben wir enorme Dinge geleistet. Und da brauchen wir auch immer noch weitere Leute. Zum Beispiel sind irgendwann unsere Systemklänge fällig, die müssen mal rund erneuert werden. Dann an Grafikern kann man eigentlich nie genug kriegen. Wir haben derzeit um die 1500 Icons, die gepflegt und weiterentwickelt werden müssen. Das ist ein enormer Job. Das heißt, neben den eigentlichen Kernprogrammierern suchen wir alle möglichen Sachen. Und wenn es das Schreiben von Dokumentation ist, KDE hat sehr, sehr viele Applikationen mit sehr, sehr guten Features, die keiner kennt, weil sie nirgendwo dokumentiert sind. Da müssen wir sicherlich auch einiges tun. Und das ist ein guter Weg, ins Projekt einzusteigen, indem man einfach Dokumentation oder Übersetzungen macht. Wir haben über 35 Sprachen, die übersetzt werden wollen oder müssen. Auch da brauchen wir Leute mit entsprechenden Kenntnissen. Und da ist nicht mal großartige Computerwissen für notwendig. Also wir sind sehr, sehr offen auch für Einsteiger aus fremden Bereichen.
Wo meldet man sich am besten?
www.kde.org ist wohl die wichtigste Startadresse. Dort findet man dann halt entsprechende Informationen zu den einzelnen Bereichen, auch Informationen, wie man sich an die Entwickler, an die Übersetzer, an die Dokumentationsleute, an die Grafiker wenden kann. Wir haben auch diverse Mailinglisten, wo man sich einfach erstmal subscriben kann. Man hört einfach mal zu. Schaut sich an, woran die Leute so basteln, was die für Ideen haben, wer wo schraubt, und dann kann man mal sehen, ob man eine Nische findet, die einem gefällt, und dann spricht man am besten die Leute einfach gezielt an, ob man mitmachen kann.
Vielen Dank für das Interview.
Jo, hat mich gefreut.
Ein Interview von der CeBIT habe ich noch, doch das kommt später. Denn erst einmal präsentiert euch Florian Luckert einige Linux-News der letzten 14 Tage.
Hier kommen Linux News der letzten 14 Tage. Wie Loki heute bekannt gab, sind sowohl die Linux-Version von Tribes 2 als auch die Linux-Version von Sid Meier's Alpha Centauri fertig und werden ab nächster Woche ausgeliefert. Tom Schwalle, ehemaliger Chefredakteur des Linux-Magazins und Mitbegründer der Linux New Media AG, wird diese Ende April verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg dabei. Wer seine Hemden so richtig sauber waschen will, der sollte sich Linux holen. So könnte man es bald hören. Die Ladenkette Plus verkauft ein Waschmittel mit dem Namen Linux. Ob Tux Gewand dadurch geschmeidiger wird, lässt sich bisher noch nicht sagen. GNOME 1.4 ist erschienen. Nachdem wir in der letzten Sendung das Erscheinen des ersten Release Candidates bekannt gegeben haben, ist nun auch die endgültige Version auf GNOME.org zu bekommen. Der Apache Webserver wurde am 5. April in der Beta-Version 2.0 veröffentlicht. Er ist einer der häufigst eingesetzten Webserver weltweit. Mehr News findet ihr wie immer unter www.linuxforus.de.
Danke Florian, wir werden ja gleich noch etwas von dir hören, doch vorher stellt uns Lars Becker einmal den Internetbrowser Opera vor.
Ihr seid schon lange auf der Suche nach einem schnellen und schlanken Browser? Dann ist Opera vielleicht genau das, was ihr sucht. Opera gibt es für Windows, BIOS, Epoch, Macintosh, OS 2 und natürlich auch für Linux. Während unter Windows schon die endgültige Version 5 erschienen ist, gibt es für Linux erst eine Beta-Version. Die Linux-Version von Opera unterstützt derzeit noch kein Java und auch ein Mail-Client wie in der Windows-Version sucht man vergebens. Im Gegensatz zu den meisten anderen Browsern muss man bei Opera entweder ein Werbebanner in der oberen Menüleiste hinnehmen oder aber man muss das Programm käuflich erwerben. Opera ist sehr schnell und das fällt sofort auf. Leider ist JavaScript auf einigen Seiten immer noch problematisch, da zum einen einige Webmaster ihre Skripte an einen bestimmten Browser angepasst haben, aber auch, weil es noch einige Fehler im Opera-Browser gibt. Mit der Beta 7 scheinen aber wieder einige Sites mehr zu funktionieren. Weiterhin bietet Opera sehr viele Möglichkeiten zur Konfiguration. Man kann zum Beispiel einstellen, als was sich der Browser identifizieren soll. Man kann Bookmarks von KDE, Netscape oder sogar vom Internet Explorer importieren und auch eine Cookie-Verwaltung gibt es. Im Unterschied zu vielen anderen Browsern kann man Opera komplett ohne Maus bedienen und es ist auch möglich, Websites zu vergrößern. Dies beides macht ihn für behinderte Menschen leichter einsetzbar. Bei Problemen mit Opera kann man sich in einer Newsgroup Hilfe suchen. Hier gibt es auch eine deutschsprachige Gruppe, sodass man nicht unbedingt des Englischen mächtig sein muss. Opera wurde unter den meisten Linux-Distributionen getestet. Es stehen sowohl RPM- und Debian-Pakete als auch TGZ-Pakete auf der Opera-Homepage zum Download bereit. Fazit: In der jetzigen Beta macht Opera einen sehr guten Eindruck und es scheint schon jetzt eine echte Alternative zum Conqueror und dem Dinosaurier Netscape zu sein.
Wie ich am Anfang schon sagte, hatten wir bei weitem nicht mit so einem Andrang auf Radio Tux gerechnet. Natürlich habt ihr auch unser Gästebuch überflutet und auch meine Mailbox war voller Mails. Es gab viel Lob, aber auch einiges an Kritik und Anregungen. Einiges haben wir jetzt schon umgesetzt, anderes wird noch etwas warten müssen. Seit dieser Sendung geben wir zum Beispiel an, wie groß die einzelnen Formate sind. Auch haben wir ein Forum eingerichtet, wo ihr über die Sendung mit uns diskutieren könnt. Dabei gibt es im Forum noch viele andere Gruppen außer Radio Tux, sodass euch auch bei Problemen da sicher schnell geholfen werden kann. Das Forum wird uns freundlicherweise von linuxsys.de zur Verfügung gestellt. Und nun zurück zum Programm. Mittlerweile gibt es ja schon einige Linux-Portierungen von Windows-Spielen. Heroes of Might and Magic 3 ist eine davon. Und von diesem Spiel handelt der nächste Beitrag.
Heroes of Might and Magic 3. Der ermordete König von Irathia führt als untoter Warlord mit einer Armee eine Invasion seines eigenen Königreichs. Alles geht gut, bis seine Tochter mit einer Elite-Armee in ihr Heimatland zurückkehrt. Ihr kämpft um die Kontrolle Irathias, versucht den Mörder des Königs zu finden und den König aus seinem untoten Körper zu befreien. Dabei stehen euch viele Waffen, beeindruckende Monster und natürlich auch Magie zur Hilfe. Ihr kommt an viele verschiedene Orte, ins Ödland, in Eislandschaften, zu grünen Flächen und zu weiteren vielen Orten. Ihr erobert Burgen und Türme und findet auch das ein oder andere magische Portal. Might and Magic sorgte vor vielen Jahren für Aufsehen und war eine sehr beliebte Rollenspielserie aus der Ego-Perspektive. Mit Heroes of Might and Magic hat New World Computing ein neues Konzept aufgenommen. Wie auf einem Spielbrett steuert ihr eure Helden durch die einzelnen Szenarien. Dabei trefft ihr auf allerlei interessante Gegenstände und Kreaturen. In den einzelnen Szenarien müsst ihr Aufgaben erfüllen und meist auch eure Gegner besiegen. Eure Gegner haben oft die gleichen Möglichkeiten wie ihr, also seid auf der Hut. Natürlich hat dieses Spiel auch einen Multiplayer-Modus. Bis zu 8 Spieler können sich im LAN, im Internet oder abwechselnd an einem PC bekämpfen und die Aufgaben der unterschiedlichen Szenarien lösen. Die Grafik ist zwar im Vergleich mit anderen Spielen nicht atemberaubend, aber sie ist trotzdem nett anzusehen. Gleiches gilt für den Sound. Auch wir konnten uns dem Bann des Spiels nicht entziehen und einige spannende Abende hat und wird uns Heroes of Might and Magic 3 noch liefern. Das Spiel wurde von Loki nach Linux portiert. Es braucht mindestens einen Pentium-PC mit 166 MHz, X3 in der Version 3.3 und eine Auflösung von 800x600. Ein Vierfach-CD-Laufwerk, 32 MB Arbeitsspeicher und mindestens 150 MB freien Festplattenplatz. Natürlich läuft das Spiel aber auch mit einem 2.4-Kernel und X3 4.0. Nach dem Aufrufen des Installationsprogramms, das wie bei Windows-Installationen komplett menügesteuert ist, kann man den Pfad und die zu installierende Datenmenge auswählen. Ein Klick auf den Install-Button und das Spiel wird installiert. Loki bietet auch auf lokigames.com die Beta 6 des Map-Editors zum kostenlosen Download an. Ebenso wie ein Patch, mit dem es unter anderem möglich ist, ab X3 4.0 das Spiel im Fullscreen-Modus und nicht nur im Fenster zu spielen. Das Spiel ist komplett in Englisch. Heroes of Might and Magic 3 kann man schon für knapp 40 Mark bei JF Lehmanns oder bei SUSE bestellen. Links dazu findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Das war Florian Luckert für Radio Tux.
So, die CeBIT wirft immer noch ihre Schatten und wir kommen nun zu meinem letzten CeBIT-Interview. Das habe ich mit Ralf Nolden zum Thema K-Develop geführt. Wir haben das Interview stark kürzen müssen. Das gesamte Interview ist knapp 7 Minuten lang und kann auf unserer Homepage downloadet werden. Hallo Herr Nolden, was genau ist K-Develop?
Ja, K-Develop ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für C und C++, à la Visual C++. Die meisten, die auf der Windows-Plattform entwickeln oder da schon mal was gesehen haben, die kennen das. Das lässt sich auch ähnlich bedienen. Man kann halt eben das Rad nicht zweimal erfinden und ist eigentlich sehr geeignet für aller Art von C++-Anwendungen.
Aktuell ist KDevelop 1.4. Kann man mit diesem auch KDE 2.0 Anwendungen schreiben oder ist das nur für KDE 1.0?
Ja, KDevelop 1.4 ist definitiv nur für KDE 2 Programme geeignet. Wir haben also, der Name 1.4 ist ein bisschen irreführend in dem Sinne, die Version 1.3 hat ja im Dezember noch auf KDE 1 basiert. Man konnte damit aber schon KDE 2 Programme schreiben. Die sind also zueinander kompatibel. Und KDevelop 1.4 ist also eine Portierung der 1.3-Version nach KDE 2.1 und kommt auch mit KDE 2.1 mit. Das ist also komplett ein Satz, was man durchgängig verwenden kann.
Wofür sind Sie bei KDevelop verantwortlich?
Ja, bei KDevelop habe ich bis dato ein bisschen organisatorische Sachen übernommen, wie Arbeit verteilen, selber Arbeit machen, die Dokumentation geschrieben. Und jetzt seit dem letzten halben bis dreiviertel Jahr auch noch wirklich das Maintainen übernommen, da unser bisheriger Maintainer, Sandy Meyer, dem ich auch seit der Zeit von 1998, seit er das gemacht hat, wirklich dankbar bin, dass er das bis jetzt gemacht hat. Nur hat er halt eben, wie das oft so ist, auch keine Zeit mehr dafür. Wie gesagt, und ich mache es gerne.
Wie entstand KDevelop?
Ja, KDevelop kam im Prinzip mehr oder weniger aus einer Schnapsidee. Sandy und zwei von seinen Studienkollegen kamen auf die Idee, dass sie eine IDE schreiben wollten und die halt eben auf KDE-Basis. Das war 1998 und als sie dann so eine 0.1-Version hatten, in der gleichen Woche war ich also soweit, dass ich selber programmieren wollte, auch mal selber weiter üben wollte mit C++ und habe mir dafür auch KDE ausgesucht, weil Windows mir halt eben einfach nicht das gab, was ich wollte. Und suchte natürlich nach einer IDE, und da war aber keine. Ich habe schon wirklich dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie entwickeln KDE-Entwickler KDE ohne eine funktionierende IDE. Und dann dachte ich, wenn du schon was programmierst, dann programmierst du was Sinnvolles, also eine IDE. Und die anderen KDE-Entwickler haben mir dann aber geraten, mich an einem anderen Projekt zu beteiligen. Und in der gleichen Woche kam dann halt eben KDevelop 0.1 raus.
Wenn ich jetzt bei KDevelop helfen möchte, Dokumentation schreiben oder sonstiges, wie komme ich zu KDevelop, wie nehme ich mit den Leuten Verbindung auf und was für Leute werden auch noch dringend gebraucht?
Einfach sich auf der Homepage bei uns umschauen, da sind Ansprechpartner, das sind Adressen, im Zweifelsfall halt eben mich anschreiben oder den John Birch, John halt eben in Englisch, wenn es geht. Ja, und einfach anschreiben, hier bin ich, das würde ich gerne machen und eigentlich sieht es so aus, sich bei uns auf der Developer-Mailing-Liste KDevelop-Devel eintragen und da einfach sagen, hier, ich habe mir das und das mal angesehen, so kommt man dabei. Das ist im Prinzip gar kein großer Umstand. Man soll auch gar keine Scheu vorhaben, da irgendwie zu denken, man könnte das nicht. Wir haben alle mal, ich habe mal mit Hello World angefangen und das war kurz vor KDevelop und also KDevelop selber ist auch nicht so schwierig, dass das nicht jeder könnte.
Vielen Dank für das Interview. Viel Spaß auf der CeBIT noch.
Ich bedanke mich und wünsche allen, die frei programmieren, dass sie einfach mal keine Angst haben sollen, sich nicht beeindrucken lassen von der Menge von Code, die KDE-Entwickler in den letzten 5 Jahren geschrieben haben. Jeder hat mal klein angefangen. Gebt euch einfach einen Ruck und ihr schafft es schon.
Spätestens, wenn man von Windows auf einen Linux-Rechner zugreifen will, wird Samba interessant. Und mit diesem Programm beschäftigt sich Ingo Ebel nun in seinem Beitrag.
Was ist Samba eigentlich? Mit Samba kann man Dateien auf einem Server lagern und Windows-Clients ermöglichen, darauf zuzugreifen. Man kann aber auch von Linux auf Windows-Ressourcen zugreifen. Natürlich kann Samba mehr als nur das, aber um den vollen Funktionsumfang zu beschreiben, bräuchte ich mehr als einen kleinen Beitrag. Darum konzentriere ich mich nur auf diesen einen Problemansatz. Wie kann man mit Samba Windows ermöglichen, auf Dateien und Drucker zuzugreifen? Windows benutzt für die Kommunikation untereinander das Server Message Block Protokoll, kurz SMB. Auch Samba unterstützt dieses Protokoll auf der Basis von TCP/IP. In meiner folgenden Beschreibung für die Einrichtung beziehe ich mich besonders auf SUSE Linux. Wie man Samba manuell installiert, kann man auf samba.org erfahren. Zunächst sollte mit Yast das Paket Samba aus der Serie installiert werden und in der Datei etc/rc.config sollte hinter Start SMB Yes stehen. Jetzt wird beim Neustarten des Systems schon Samba mitgestartet. Man muss nur noch Samba den eigenen Ansprüchen nach konfigurieren. Das geschieht in der Konfigurationsdatei unter /etc/smb.conf. Hier gibt es die sogenannte Global-Sektion, welche am Anfang der Datei zu finden ist. In ihr stellt man zentrale Eigenschaften von Samba ein, wie zum Beispiel unter welcher Arbeitsgruppe der Server erscheinen soll oder welches Security-Level genommen werden soll. Danach folgt die Share-Sektion. In ihr werden Einstellungen getroffen, die nur für bestimmte Verzeichnisse oder den Drucker zutreffen. Wenn man Samba als Log-On-Server für Windows betreiben will, das heißt, wenn man sich unter Windows anmeldet, bekommt man auf dem Server sein eigenes Verzeichnis gestellt, dann sollte man die Option Domain Log-On und Domain Master auf Yes setzen. Es gibt mehrere Security-Level. Erstens das User-Level. Jeder User meldet sich mit seinem eigenen Passwort an und bekommt Zugriff auf die verschiedenen Verzeichnisse. Zweitens das Share-Level. Jedes Verzeichnis bekommt ein Passwort. Wer das Kennwort weiß, bekommt Zugriff auf das entsprechende Verzeichnis. Oder das Server-Level. Dies ist aber nur sinnvoll, wenn man einen Passwort-Server betreibt, wie zum Beispiel einen WinNT-Server. Wenn man Win98 als Client einsetzen will, muss man zusätzlich einen Trick anwenden, damit die Anmeldung klappt. Win98 sendet die Passwörter verschlüsselt. Damit das nicht passiert, sollte man eine Datei runterladen, die ihr auf unserer Homepage findet. Alternativ kann man natürlich auch auf dem Samba-Server verschlüsselte Passwortdatei anlegen, aber dies würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Vor allem für SUSE-User, die sich näher mit Samba beschäftigen wollen, können wir aus dem SUSE-Presseverlag das Samba-Buch empfehlen. Für knapp 90 Mark bekommt man die zweite Auflage des recht umfassenden Buches, das sich sehr an fortgeschrittene User errichtet. Ein Bestelllink zu Amazon findet ihr auf unserer Page. Mehr Informationen gibt es auf samba.org in Englisch oder auf samba.cernet.de in Deutsch. Aber auch der Text zu dem Beitrag bietet viele weitere nützliche Informationen, wie zum Beispiel auch eine Beispielkonfigurationsdatei für samba.conf. So, und das war's von mir. Ich gebe wieder ab an Steffen. Das war Ingo Ebel für Radio Tux.
So, danke Ingo. Ich habe übrigens das Gefühl, dass du ein neues Mikrofon gebrauchen könntest, oder? Die Sendung geht damit zu Ende. Radio Tux Nummer 2. Wer immer über neue Sendungen informiert werden will, der kann sich auf unserer Homepage www.radiotux.de in den Newsletter eintragen. Die nächste Sendung erscheint am 29. April 2001. Mein Dank geht an meine Interviewpartner, an alle Hörer und speziell an Corsin K. Michel und an Bernd Müller, die unsere alten Sendungen auf ihrer Homepage noch zum Download anbieten. Hoffentlich hat euch diese Sendung gefallen. Wenn ja, schreibt doch einfach eure Meinung in unser Forum. Und auch wenn sie euch nicht gefallen hat, über Kritik und Anregung freuen wir uns auch immer. An dieser Sendung waren beteiligt Ingo Ebel, Florian Luckert, Lars Becker und auch ich war dabei und mein Name ist Steffen Zörnig. Tschüss und noch ein schönes Osterfest.